Deutschlandfunk Sportgespräch.
Ist Inklusion im Sport eine Illusion? Diese Frage möchte ich gerne mit meinen Studiogästen hier im Kölner Funkhaus diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Annika Zeien hier ist, die deutsche Rollstuhlbasketballerin. 2012 holte sie mit dem deutschen Team Gold bei den Paralympics in London. Ihr gegenüber sitzt Alassane Baldé, Rennrollstuhlsportler und 2012 auch Botschafter Inklusion durch Sport gewesen. Und in der Runde mir gegenüber ist auch Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Herzlich willkommen Ihnen allen. Seit 10 Jahren gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie soll die Staaten in die Pflicht nehmen, die bestehenden Menschenrechte für alle Menschen vollumfänglich zu gewährleisten, also das Recht auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit, gleichberechtigte Teilhabe, Inklusion, also in allen gesellschaftlichen Bereichen und damit eben auch im Sport. Frau Zeien, wie ist es denn darum bestellt? Ist Inklusion im Sport mehr als eine Illusion?
Natürlich gibt es gute Beispiele für Inklusion im Sport, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Beispiele, wo es nicht so gut läuft und wo man noch viel verbessern kann. Und ja, ich denke, da ist es halt ganz wichtig, immer darauf aufmerksam zu machen und sich zu zeigen und damit zu helfen, dass Sport für Menschen mit Behinderung möglich ist. Und das ist ja zum einen eine Sache von Barrierefreiheit von Sportstätten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache von Barrieren, die in den Köpfen vorhanden sind, also von Menschen, die einfach Berührungsängste haben vor Menschen mit Behinderung.
Herr Baldé, wann beginnt für Sie Inklusion? Also was sind beispielsweise die Mindestanforderungen? Das ist ja ein großer Begriff, Inklusion, aber wie machen wir den greifbar? Wann beginnt die für Sie?
Ich glaube, das ist ein doppelter Prozess. Also es beginnt im Prinzip schon beim Athleten selber oder bei demjenigen, der sozusagen betroffen ist und dann natürlich aber auch bei seinem Umfeld. Und bei den Mitmenschen. Und in dem Moment, wo man sich aufmacht und sagt, okay, man möchte dazugehören, man möchte auch durch den Sport Teilhabe haben am Leben, dann finde ich, das ist schon der erste Schritt. Darüber hinaus natürlich dann auch noch wichtig, dass das Umfeld mitspielt, dass die Barrieren abgebaut werden und dass dann sozusagen eine Plattform geschaffen wird, dass man überhaupt inklusiv Sport betreiben kann.
Wie groß und wie hoch sind die Barrieren aktuell für Sie noch? Wie erleben Sie das?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt natürlich in den Köpfen noch viele Barrieren, wo man sicherlich noch ansetzen muss. Aber ich glaube, wir befinden uns in einem Prozess. Und dieser Prozess verbessert sich stetig. Also ich sehe das Ganze vielleicht noch nicht so negativ. Ich glaube, man kann vieles noch verbessern. Aber allein schon, dass man in den Medien mehr mitbekommt, was Parasport bedeutet, die Paralympics mehr ausgestrahlt werden, die Einschaltquoten immer höher werden, auch Unternehmen und die Medien sich da mehr drauf fokussieren. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt dafür. Allerdings, wie gesagt, sind wir noch am Anfang und da kann man noch vieles verbessern.
Herr Beucher, Sie sind nun seit 10 Jahren jetzt schon Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Sie erleben also eine komplette Dekade jetzt schon die Entwicklung der Paralympics, des Behindertensports insgesamt. Und wir stehen tatsächlich immer noch am Anfang oder was hat sich vielleicht schon getan?
Also man muss schon festhalten, dass sich viel getan hat. Es hat sich viel verändert, es hat sich auch viel in den Köpfen verändert. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Und die Menschen neigen allgemein dazu, bei einer Neuerung erstmal zu sagen und zu prüfen, warum das nicht geht. Wir gehen auch als Verband und mit unseren Sportlern den anderen Weg und sagen, lassen wir doch da anfangen, was geht. Und dafür haben wir Modellprojekte. Ein Projekt, was aktuell läuft, ist mehr Inklusion im Alltag, was wir in 10 Modellregionen in der ganzen Republik haben. Und dort werden einfach die Dinge in den Vordergrund gestellt, wo Inklusion schon selbstverständlich geworden ist. Da erfahren die Leute auf einmal, dass es Blindentennis gibt, dass es Blindentischtennis geht, dass im Rollstuhlbasketball Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben können. Das Gleiche gilt für den Sitzvolleyball. Beim Blindenfußball muss man nicht blind sein, um mit jemandem Blindenfußball zu spielen, sondern durch die Augenbinde und diese Abdeckung am Kopf kann das eben auch ein Sehender mitmachen. Und diese vielen Möglichkeiten, die auch praktisch an die Öffentlichkeit zu zerren und vor allen Dingen den Sportvereinen und den Schulen und somit der gesamten Gesellschaft Hilfen an die Seite zu geben, da tragen wir solche Beispiele zusammen. Und deshalb sage ich immer, Inklusion im und durch Sport ist ein Beispiel für unsere Gesellschaft, wie wir Teilhabe für Menschen mit Behinderung möglich machen können.
Sie haben gerade tolle Beispiele genannt für Sportarten, wo Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Sport treiben können. Jetzt gibt es eine aktuelle Umfrage, eine aktuelle Erhebung, die besagt, ein Drittel der Menschen möchte gerne inklusiven Sport machen und erleben, aber genauso viele, nämlich auch ein Drittel, sagt, nein, da haben wir Berührungsängste, möchten wir nicht. Woher kommt denn diese Skepsis?
Das ist noch der Punkt, wo die Barrieren in den Köpfen noch sind. Denn ich frage ja alle Menschen, also auch diejenigen, die noch nicht so weit sind oder die noch gar nicht die Möglichkeiten haben, erleben können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit unseren Landesverbänden und mit unseren Sportvereinen vor Ort mit den Kreissportbünden zusammengehen. Es gibt ja, glaube ich, inzwischen mehr Regelsportvereine, wir haben das statistisch noch nicht untersucht, die Sport für Menschen mit Behinderung und inklusiven Sport anbieten, als unsere 6200 Vereine, die in unseren Strukturen tätig sind. Das ist eigentlich die Zielgerade, auf die wir eingeboren sind und wo wir viele Bündnispartner brauchen. Und diese Untersuchung, die hilft uns, die an einer anderen Stelle auch noch auf ein anderes Problem aufmerksam macht, was wir auch mit unserer Inklusionskampagne erreichen wollen. 46% der Menschen mit Behinderung treiben keinen Sport. Mhm. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und das steht bei uns ebenso oben an. Und da helfen uns erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, wie wir sie hier mit Annika Zeyen und Alassane Baldé im Studio haben, helfen uns wirklich sichtbar mit ihren außergewöhnlichen Leistungen und auch mit ihrem Erscheinen und ihrem täglichen Tun, das in die Köpfe zu bringen und vor allen Dingen auch bei den Menschen mit Behinderung, sie zum Sport zu führen.
Frau Zeyen, wie erleben Sie das denn? Ihre Sportart ist ja wirklich exemplarisch und vorbildlich für gemeinsamen Sport zwischen Nichtbehinderten und Behinderten. Ich erkläre das mal kurz. Im Rollstuhlbasketball können ja auch Nichtbehinderte, die beispielsweise eine Knieverletzung haben und deshalb nicht mehr Basketball spielen können, bei ihnen mitmachen. Da gibt es unterschiedliche Punktesysteme, nachdem ein Team dann aufgebaut wird. Jemand mit einer starken Behinderung, der bekommt mehr Punkte und jemand, der im Grunde Fußgänger ist, so bezeichnen Sie das ja, der spielt mit Ihnen im Team, der hat weniger Punkte und daraus setzt sich dann das Team zusammen bis zu einer Höchstzahl. Wie reagieren die Fußgänger auf das gemeinsame Sporttreiben mit Ihnen als Behinderte?
Also ich meine, es gibt einfach unheimlich viele Fußgänger, die noch nicht mal quasi, wie Sie gesagt haben, Knieverletzungen oder so haben, die einfach quasi Spaß am Rollstuhlbasketball haben und sich für den Sport in den Rollstuhl setzen, für die quasi der Rollstuhl ein Sportgerät ist, wie für andere auch ein Fahrrad das Sportgerät ist. Und das ist natürlich ein super Beispiel für Inklusion. Und das ist natürlich für alle Beteiligten schön. Das ist ein Teamsport, alle kommen zusammen. Man muss natürlich auch immer unterscheiden bei der Inklusion zwischen dem Leistungssport und quasi dem Breitensport. Im Breitensport ist natürlich alles schön und gut, dass Inklusion stattfindet. Wenn es dann halt zum Leistungssport kommt, ist es natürlich wichtig, dass es da verschiedene Klassifizierungen gibt und dass halt auch dann entsprechend Nichtbehinderte nicht antreten können gegen Menschen mit Behinderung, weil da hat dann halt die Inklusion irgendwo auch ihr Ende gefunden.
Da haben wir die nächste Barriere schon, nämlich die formalen Wettkämpfe, die halt eben dann unterschiedlich aufgeteilt sind. Mich würde noch mal interessieren, wenn Sie sich austauschen mit den Fußgängern in Ihrem Team, ist das für die etwas Besonderes?
Also generell gibt es ja, wie gesagt, auch Fußgäner, die halt aus Spaß an dem Sport den Sport betreiben, die quasi in ihrem Alltag überhaupt keine Einschränkungen haben und da auch ja teilweise Rollstuhlbasketball und Basketball spielen. Und diejenigen, die quasi nicht mehr Basketball spielen können aufgrund einer Knieverletzung oder einer ähnlichen Verletzung, kann ich nicht sagen, ob
die... Das ist bei Ihnen gar kein Thema offenbar.
Genau.
Sie spielen
also
einfach zusammen und das ist das Team.
Genau, und ich meine, genauso wie jetzt zum Beispiel ich damals einen Unfall hatte und dadurch quasi meinen vorigen Sport nicht mehr betreiben kann, ist es dann halt für jemanden mit einer Knieverletzung auch so, dass man vielleicht seinen vorherigen Sport, den Basketball, nicht mehr betreiben kann und dann halt Rollstuhlbasketball spielt. Also ja, ich denke nicht, dass Leute da dann super traurig sind, dass sie das eine nicht mehr machen können, sondern eher froh sind, dass sie halt dann eine Chance haben, was anderes zu machen und neue Möglichkeiten einfach sehen.
Sie hatten als 14-Jährige einen Reitunfall, waren vorher schon sehr sportlich, haben geschwommen, geritten, geturnt. Herr Baldé, bei Ihnen ist das ähnlich. Was bedeutet...
Also ich habe nicht geschwommen.
Nein. Das stimmt, das stimmt. Ich wollte vielmehr sagen und darauf abzielen, dass für Sie Sport auch ein Lebensinhalt ist. Was aber unterschiedlich ist, Frau Zeyen ist mit 14 Jahren verunglückt und Sie kennen kein anderes Leben als das im Rollstuhl. Was bedeutet für Sie der Sport in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben?
Also ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, ich bin erst im Alter von 6 Jahren nach Deutschland gekommen und habe erst dann den Rollstuhl kennengelernt. Also in meinem Heimatland in Guinea hatte ich keinen Rollstuhl. Das heißt, ich habe mich immer quasi über den Boden bewegt, gerobbt, meine Arme benutzt, um mich fortzubewegen. Und von daher habe ich auch relativ, ja, was heißt spät, aber schon später den Rollstuhl kennengelernt. Und ab da war es für mich im Prinzip nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern halt auch ein Vehikel. Das waren meine Beine. Das sind meine Möglichkeiten gewesen, aktiv zu sein, mich mit meinen Freunden zu treffen, ja, Sport zu treiben. Und deswegen war es für mich eigentlich eher ja ein Mittel zum Zweck. Also ich habe es gar nicht mal so als Einschränkung gesehen, weil ich aber auch das große Glück hatte, dass meine Eltern mich hier in Deutschland im Prinzip so erzogen haben, dass sie gesagt haben, du sollst alles das machen, was du möchtest und wir bemitleiden dich nicht dafür, dass du jetzt behindert bist. Und wenn man mit dieser Einstellung quasi groß wird, dann sieht man das Ganze eh anders.
Sie haben mal gesagt, ohne Sport wäre ich nicht der, der ich bin, der alles im Griff und Spaß am Leben hat.
Richtig, das ist so. Also der Sport hat mich im Prinzip zu dem gemacht, der ich heute bin. Also zu einem aktiven Menschen, zu einem unabhängigen Menschen, der ja sein Leben sozusagen ja wirklich so führen kann, wie er es möchte. Und ich habe natürlich durch den Sport zum einen natürlich auch viel gesehen, viel erlebt, viele tolle Menschen kennengelernt, auch viele Begegnungen gehabt mit Menschen, die zum Teil, was vielleicht manchmal auch komisch klingt, aber viel höher beeinträchtigt sind und die mir wiederum auch viel Mut gemacht haben oder auch gezeigt haben, Mensch, da geht noch viel mehr, da geht noch was. Also vor allem auch gerade bei den Paralympics sieht man ja viele, viele Sportarten, viele Behinderungsarten, wo man denkt, meine Güte, das ist ja unfassbar, wie geht das? Und da ist das für mich immer wieder eine Bestätigung dafür, dass Sport auf jeden Fall ein super, super Mittel ist, um ja, sich vorzubewegen und zu entwickeln.
Gerade während der 2 Wochen der Paralympics steht natürlich der Behindertensport immer massiv im Fokus der Öffentlichkeit, auch bei den Medien. Das ist wichtig alle 2 Jahre. Aber im Alltag, Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Zeyen, im Breitensport auch vielleicht und auch im Schulsport sieht es ganz anders aus. In Deutschland gibt es viel zu wenig Sportstätten, die behindertengerecht und barrierefrei sind. Wo erleben Sie im Alltag, Herr Baldé, Einschränkungen? Wo kommen Sie nicht hin, wo Sie hin möchten? Was fehlt?
Wir erleben das in unserem Sportverein im Prinzip schon am deutlichsten. Ich kam 2009 nach Bonn und habe einen Verein gesucht, um meinen Sport auszuüben. Und der Verein ist halt nicht inklusiver Verein, also es ist kein reiner Behindertensportverein. Ich war sozusagen der erste Rollstuhlfahrer da. Und ja, allein schon an den Sportstätten. Also es gibt immer noch keine Behindertentoiletten. Es gibt ja viele Dinge, die man noch hätte ausbauen müssen, wo es vielleicht für Menschen, die noch stärker beeinträchtigt sind, Schwierigkeiten ergeben würden. Da kann man einiges machen, wenn man den Willen hat, noch mehr Menschen mit Behinderungen dazu zu bewegen, in den Sportverein zu treten. Also ich glaube, das ist eine politische Geschichte. Also man muss diese Ausrichtung haben, man muss wollen, dass das vorangetrieben wird. Und dann sind sicherlich so viele Möglichkeiten da, um gerade auch da was zu machen und zu verbessern, dass sich das dann ja auch auswirkt.
Also zum Beispiel, um auf die Leichtathletikbahn runterzukommen, ist halt eine ganz, ganz steile Rampe. Das ist jetzt für uns zum Beispiel überhaupt kein Problem, weil wir sind halt fit und auch von unserer Behinderung her ist es kein Problem, mit dem Rollstuhl halt da hoch und runter zu fahren. Aber natürlich gibt es ja auch Rollstuhlfahrer, die deutlich stärker eingeschränkt sind oder die vielleicht noch nicht so fit sind, die halt vielleicht kurz nach ihrem Unfall sind. Und für die ist dann so eine steile Rampe einfach ein großes Hindernis und was es dann halt nicht erlaubt, zu dieser Leichtathletikbahn runterzukommen oder auch wieder hochzukommen. Oder es gibt keine speziellen Duschen für Rollstuhlfahrer, wo jetzt spezielle Stühle oder so drin sind. Für uns ist es jetzt auch kein großes Problem. Wir stellen uns da halt so einen normalen Plastikstuhl in die Dusche rein und behelfen uns da quasi so. Aber das ist natürlich nicht perfekt ausgestattet.
Eine Notlösung.
Jetzt für Rollstuhlfahrer einfach. Also da gibt's halt einfach noch viel zu tun. Für uns zwar möglich, aber man möchte natürlich ja auch anderen Menschen mit Behinderung, vielleicht mit stärkeren Behinderungen ermöglichen, Sport zu machen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei uns im Verein nicht möglich. Und das sollte aber möglich sein.
Sind das, Herr Bolcher, diese geschilderten Hindernisse, die die beiden Sportler gerade benannt haben, auch für Sie Gründe dafür, dass Sie haben vorhin die Zahl genannt, 49% der Menschen mit Behinderung treiben gar keinen Sport?
46% sind es nach der neuen Statistik. Das ist richtig. Für manche ist ja schon der Bordstein, der nicht abgesenkt ist, ein unüberwindbares Hindernis. Das geht ja auch weiter mit den Zustiegen in Straßenbahnen und in Zügen. Und da sage ich immer, das hilft ja auch anderen Menschen. Menschen mit Kinderwagen, und es sind ja nicht nur Sportler, die im Rollstuhl sich bewegen, oder ältere Menschen, die in ihrer Bewegung, in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Das hat aber die Gesellschaft erkannt. Mittlerweile gibt es überall Inklusionsbeauftragte in den Städten, in den Kommunen und auch in vielen Sportverbänden. Das ist ein Schritt. Nur damit ist noch keine behindertengerechte Toilette und keine Rampe, die überwindbar ist, ist da. Auf der anderen Seite weise ich denn immer auf die Positivbeispiele hin oder das, was Alassane uns eben aus seinem Leben geschildert hat. Alassane wird sagen können, Sport ist ein Inklusionsmotor. Seine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat er über den Sport erreicht. Das ist das, was mich positiv stimmt, dass wir jetzt schnellere Schritte erleben können als in den ersten 10 Jahren, nachdem diese UN-Behindertenrechtskonvention für alle ein interpretationsfähiges Ungetüm war. Ich habe dann immer gesagt, jetzt haben sie die Integration in der Gesellschaft nicht geschafft und jetzt müssen sie auch noch die Inklusion machen. Inklusion, das kann man nicht oft genug sagen, heißt Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit und ohne Behinderung. Und das ist der gesamtgesellschaftliche Ansatz. Es geht hier nicht um eine Sonderabteilung für Menschen mit Behinderung, sondern wir sind Teil einer solidarischen Gesellschaft. Und da spielen wir als Sportverband mit unseren Athleten eine besondere Vorzeigerolle. Und deshalb legen wir auch sehr oft den Finger in die Wunden, da wo sie noch sind.
Und da finde ich es vielleicht nochmal zu ergänzen gut, wenn es da noch mehr Vereine gäbe, die sagen, okay, wir sind zwar kein reiner Behindertensportverein, aber wir machen die Tür auf und gucken mal, was wir möglich machen können. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Aber diese Selbstverständlichkeit, die Sie jetzt gerade da als positives Beispiel anführen in Ihrem Verein, die erlebe ich jetzt von außen betrachtet hierzulande viel zu wenig. Ich sehe, dass gerade Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, beispielsweise nicht nur beim aktiven Sport viel zu viel gehindert werden, da voranzukommen, auch als Zuschauer immer einen Sonderplatz haben, also nie tatsächlich dann mit auf den Tribünen Platz nehmen können. Also diese Selbstverständlichkeit sehe ich nicht. Und dann frage ich mich schon, Herr Beucher, wenn Sie gerade sagen, wir sind auf einem guten Weg und die Schritte gehen schneller. Reicht es dann tatsächlich, einen Inklusionsbotschafter zu haben, der keine Handhabe hat? Wann folgen den Worten Taten?
Wenn alle Bestimmungen, die für Neubauten gelten, die gelten im Moment nur für öffentliche Bauten, die müssen barrierefrei sein. Das heißt behindertengerecht. Das gilt noch nicht für Privatbauten. Das ist also noch eine Nische. Es gibt aber immer mehr, die das auch anbieten, insbesondere in einer älter werdenden Gesellschaft. Wer also heute in barrierefreie Wohnungen investiert, der muss sich keine Sorge um die Vermietung machen. Und die Inklusionsbotschafter haben noch nicht mit der Ernennung praktisch die Umsetzung geregelt. Das ist aber der erste Schritt, dass jemand immer darauf achtet. Denn es werden ja tagtäglich Beschlüsse gefasst, die das tägliche Leben beeinträchtigen. Und wenn Inklusionsbeauftragte, so heißen sie ja richtig, überall das Auge darauf halten, dann denke ich, gehen die Schritte voller voran. Denn wir rennen ja nicht gegen eine Wand. Und deshalb war und ist es gut, dass in dieser Woche, wo vor 10 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden ist, für Deutschland alle das Thema aufgreifen und das ganze Jahr durchgeht. Denn erst muss man ein Problem beschreiben, dann muss man Lösungswege suchen und dann muss man aber überwachen, dass die Lösungswege auch umgesetzt werden. Und das ist Tagesaufgabe.
Beschrieben wird schon lange. Andere Nationen gehen andere Wege und bringen in die ganzen Absichtserklärungen ein bisschen mehr Zwang hinein. Ich denke beispielsweise an Kanada, wo es ja die klare Top-Down-Entscheidung gegeben hat, dass Sportfachverbände auch zuständig sind für den Behindertensport. Wenn sie diesem Auftrag nicht nachkommen, gibt es Sanktionen. Brauchen wir hierzulande so etwas auch?
Das ist deshalb eine jibbelige Frage, wie ich als Rheinländer sage, weil wir ja auch ein demokratisch strukturierter Verband sind. Das heißt, wenn wir solche Schritte gehen oder das fordern, müssen ja auch unsere Landesverbände diesen Weg mitgehen, weil sie letztlich auf den Verbandstagen entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Und wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, DBS Deutscher Behindertensportverband 2027 nach dem Motto, wo sind wir heute, wo wollen wir 2027 sein? Und da zählt natürlich mit zu den diskutierten Forderungen, wo ist unser Platz? Im Leistungssport gibt es keine Alternative dazu, kurz- und mittelfristig bei den Fachverbänden zu sein, auch bei den olympischen Fachverbänden. Denn ob jetzt Annika, die ja jetzt in die Leichtathletik gewechselt hat, mit ihrem Trainer dort, der sie als Leichtathletiktrainer betreut und der auch noch einige Fußgänger betreut, die Entscheidungen in der Leichtathletik, wie ich jemanden vorbereite auf ein Rennen, auf einen Sprung, auf einen Stoß oder Wurf, die sind allzu oft identisch. Und unsere Trainer kommen ja aus dem olympischen Sport und haben dann eine Zusatzausbildung für Behindertensport gemacht. Und das ist, wo ich deshalb eigentlich zukunftsfroh bin, weil wir jetzt durch einen richtigen Aufwuchs, den der Bundestag beschlossen hat für den Leistungssport, wir endlich da auch Trainer einstellen können, hauptberufliche Trainer, wo wir vorher Honorartrainer hatten. Und dieser Weg der Professionalisierung, der kann nur unweigerlich da enden, dass der Parasportler mit dem Olympischen Sportverband zusammen das ausübt, dass wir jetzt dafür zuständig sind, wer zu den Paralympics entsendet wird, dass wir auf die Besonderheiten zu achten haben, dass wir vor allen Dingen nicht bei einer wie auch immer gearteten Vereinigung oder Zusammenkommen nicht darauf achten müssen, dass unsere nicht als Hinzugekommene am Ende der Skala stehen. Das ist selbstverständlich. Das sind aber Sachen, die kann man einfordern, die kann man durch Verträge regeln. Da sind wir in diesem Prozess und ich sage nur Chapeau, Kanada. Das ist schon ein gewaltiger Schritt.
Frau Zeien, Sie selber sind ja nicht nur vielseitige Athletin, sondern arbeiten auch beim Internationalen Paralympischen Komitee in Bonn. Darf ich genau fragen, was da Ihre Tätigkeit, Ihre Aufgabenbereiche sind?
Also beim Internationalen Paralympischen Komitee bin ich die Brandmanagerin für die 10 Sportarten, für die wir quasi als internationale Föderation verantwortlich sind.
Welche Sportarten sind das?
Ja, da zählt zum Beispiel die Leichtathletik dazu, Schwimmen, Powerlifting, dann die Wintersportarten wie Ski-Alpin, Ski-Nordisch, Para-Eishockey, dann haben wir Para-Dance-Sport. Ja, ich glaube, ich habe sie alle genannt.
Das heißt, Sie haben natürlich auch einen guten vergleichenden Überblick. Wir haben jetzt gesprochen über Sportler, wir haben gesprochen über Leistungssportler, über Zuschauerzugänge. Welche Möglichkeiten haben denn Menschen mit Behinderung, auch in Führungspositionen beruflich weiterzukommen, Ehrenämter im Sport auszuüben? Trainer, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Beucher, welche Möglichkeiten gibt es da und wie ist da die Verteilung, die Gewichtung?
Also ich denke, für Menschen mit Behinderung generell ist es natürlich schwieriger, einen Arbeitsplatz zu finden als jemand ohne Behinderung. Und das ist natürlich schon auch einfach aufgrund der Barrieren, die es halt in den verschiedensten Gebäuden gibt, ja einfach ein Problem. Wenn man sich irgendwo bewirbt und das Gebäude, wo dann halt diese Tätigkeit stattfinden könnte, ist dann schon nicht rollstuhlgerecht, dann ja, ist man da quasi schon ein bisschen raus aus
an den Rand gedrängt.
Ja. Ja, genau. Und ja, da kann einfach auch noch viel getan werden. Und ich weiß nicht genau die Zahlen, wie die Arbeitslosenquote ist bei Menschen mit Behinderung, aber sie ist auf jeden Fall höher als quasi in der Allgemeinheit. Und ja, ich denke, da lässt sich noch viel verbessern.
Herr Baldi, können Sie das bestätigen, was die Frau Zeien sagt, aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Ja, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch, ich bin ja Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und auch sehr stolz darauf, dass mich die Bundesagentur für Arbeit unterstützt und sozusagen halt auch für den Sport freistellt. Und ich erlebe das ja auch in der Arbeitsumwelt schon so, dass das so ist, dass es schwieriger ist und dass es ja also nicht nur bezogen auf uns ein Problemfeld ist. Es gibt ja auch Menschen, die mit psychischen Einschränkungen Arbeit suchen und dann sieht man denen das nicht an, ja, dass es da Probleme gibt. Und ich glaube, dass die Gesellschaft und auch die Arbeitswelt sich dem öffnen muss und breiter aufstellen muss. Das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und dass man da vielleicht auch mehr Sensibilität für vorherrschen muss, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Also das erlebe ich, wie gesagt, im Arbeitsumfeld, auch bei den Leuten, die sozusagen ja, eine Beschäftigung suchen, die sich vielleicht nochmal weiterentwickeln möchten. und da ja immer wieder auf Barrieren und auf Grenzen stoßen.
Herr Bolcher, müsste man dann nicht bei denjenigen anfangen, die aufgrund ihres Alters, nämlich als Kleinkinder, diese Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander schon von Natur aus mitbringen, das weiter zu fördern in den Kindergärten, in den Kitas, in den Schulen, wie das ja beispielsweise auch in Norwegen der Fall ist?
Auch da ist Deutschland nicht in der Spitzengruppe im internationalen Ländervergleich. Wir kennen die Tradition der Sonderschulen und Förderschulen. Und da muss man kritisch sagen, da ist jetzt die Inklusionsmaschinerie, die in Gang gesetzt worden, über eine Gesellschaft und über Kindergärten und Schulen gestülpt worden, die da nicht drauf vorbereitet sind. Ich habe immer gesagt und wiederhole das deshalb, auch nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil das Fakt ist, Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Ich tue einem Kind mit Behinderung oder irgendwelcher Einschränkung keinen Gefallen, wenn ich es in eine Regelklasse einer Schule setze und da kommt einmal in der Woche eine Speziallehrerin, sprich Förderschullehrerin, vorbei. Damit tue ich dem Kind keinen Gefallen, aber auch der anderen Klasse nicht. Und damit hemme ich den gesamten Prozess. Und deshalb geht das nur mit einem Lernen auf Augenhöhe. Und das Kind, was eine besondere Förderung braucht, muss sie nicht ein-, zwei-, dreimal in der Woche haben. Sie muss es ständig haben. Da schreien natürlich alle Bildungspolitiker laut auf und sagen, wie ist das finanzierbar? Es gibt aber manchmal nur entweder oder. Volle Inklusion in der Schule ist nur möglich mit voller inklusiven Bereitstellung von entsprechenden Lehr- und Fachkräften. Anders hat das Alibi-Charakter. Und das muss man immer wieder laut sagen. Und je älter man wird, umso deutlicher sagt man das. Ich war ja lange genug selber Schulleiter in einer integrativen Schule und habe dann gesehen, was da möglich ist. Ich habe selber gelernt, dass ich Kinder, das waren denn Kinder mit einer anderen Einschränkungen als einer körperlichen Einschränkung, wie die auch über Sport zu lernen, zu motivieren waren und wie das ein Antriebsmotor war. Da gibt es eben viele Möglichkeiten. Da haben die Kultusministerien, da haben die Schulen und vor allen Dingen die Haushälter noch viel zu tun, um die Voraussetzung zu schaffen, dass da Inklusion auch auf Augenhöhe stattfinden kann.
Dieser Appell müsste sich doch eigentlich auch mit an den Sportausschuss richten. Sie waren ja lange auch Sportausschussvorsitzender. Können Sie da Ihre Drähte nicht ein bisschen und Kontakte nutzen?
Das reduziert sich nicht auf den Sportausschuss. Da sind die Bildungspolitiker der Länder in erster Linie gefragt und da die Haushälter. Sie müssen einfach sehen, dass das, was in manchen Schulen stattfindet, wo ich keine auch noch so tolle Initiative runtermachen will, eine Alibi-Veranstaltung bleibt, wenn ich nicht jedem Kind die optimale Förderung gebe. Und deshalb bleiben eben auch noch sehr viele Kinder auf Förderschulen. Und Förderschulen haben selbstverständlich so lange eine Berechtigung, wie sie auf Regelschulen nicht so beschult werden können, wie sie beschult werden müssten. Ich weiß, dass jetzt sich am Radio einige die Haare ausreißen werden, aber das ist eigentlich von mir gewollt, damit das in den Köpfen ankommt, wie im richtigen Leben. Heißt nur schwanger oder nicht schwanger? Bisschen schwanger geht nicht.
Also ich kann dem nur zustimmen. Also ich finde gerade, was das Thema angeht, es ist ganz, ganz schwierig, da eine Meinung zu haben. Aber ich habe das so erlebt als Kind auch, dass ich das Glück hatte, geistig, aber auch körperlich fähig zu sein, auf eine Regelschule und auf einen Regelkindergarten zu gehen. Aber das trifft ja nicht auf jeden zu. Und wie Herr Bolcher schon gesagt hat, es sind nicht genug Lehrkörper da, Lehrer da, die sich dem annehmen können. Und das dann einfach mit Gewalt durchzusetzen, zu sagen, ja, wir wollen jetzt unbedingt Inklusion überall haben, das sehe ich sehr kritisch und sehr schwierig. Und da muss man wirklich nochmal den Gang zurückschalten und gucken, was kann man machen, bis wie weit kann man das heutzutage machen und wie viel Sinn macht das dann auch für die Betroffenen.
Ich sehe das auch sehr ähnlich. Also ich hatte ja mit 14 noch meinen Unfall und konnte danach trotzdem weiter auf meine alte Schule gehen. Da wurde dann halt für mich viel umgebaut, wofür ich halt unheimlich dankbar war, weil natürlich der Unfall schon ein großer Einschnitt in mein Leben war und ich dann aber trotzdem weiter in meine gewohnte Schule, meine gewohnte Umgebung gehen konnte. Das war schon ganz, ganz wichtig für mich. In meinem Fall war das jetzt dann halt auch möglich, aber für manche Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung, da tut man ihnen einfach keinen Gefallen, wenn man ja wirklich auf Teufel komm raus versucht, Kinder in eine Regelschule zu schicken. Die Sache ist halt ja, man vergleicht sich automatisch mit allen anderen Kindern. Also das Kind mit Behinderung wird mit den anderen Kindern verglichen und merkt vielleicht auch selber, dass es halt bestimmte Dinge einfach nicht tun kann und ist immer das Kind, was halt hinter den anderen hinterher ist in bestimmten Dingen. Und das ist natürlich auch einfach für die Entwicklung nicht unbedingt förderlich und nicht für jedes Kind das Richtige. Also da, wie der Friedhelm schon gesagt hat, muss man schon längerfristig denken und auch investieren.
Ja, oder das Kind ist, das immer ein bisschen mehr Zeit kriegt oder bevorzugt wird sozusagen in den Augen von anderen Kindern. Und das ist ja für das Kind nicht gut und halt aber auch für die Integration, für das Miteinander nicht gut.
Es braucht jetzt in meiner Wahrnehmung also auch einen Hebel von außen immer oder ein Ereignis. Jetzt denkt Deutschland ja wieder mit der Rhein-Ruhr-Region in NRW über Olympische Spiele und Paralympics nach 2032. Frau Zeyen, bis dahin ist noch ein langer Weg, aber inwieweit könnte ein Zuschlag des IOC auch den Behindertensport hier, sowohl im Leistungs- wie auch im Breitensport, auch weiter befördern, also da auch als Katalysator fungieren?
Also ich denke, Paralympics in einem Land können unheimlich viel bewirken. Ich möchte einfach nur mal so an London denken, wo einfach ja die Paralympics dazu geführt haben, dass der paralympische Sport bei den Menschen einfach ja so in den Köpfen angekommen ist, dass er einfach so eine Begeisterung ausgelöst hat, dass die Leute gemerkt haben, ja, die paralympischen Sportler trainieren genauso hart wie die olympischen Sportler, das sind genauso Sportler. Ja, ich finde, was in London passiert ist, das ist einfach sehr vorbildlich und ich würde mir das auch einfach wünschen, dass wir die Chance haben, Paralympics in Deutschland zu haben und dass wir dann genauso einfach in den Köpfen was verändern können, dass ja einfach das Bewusstsein dafür da ist, dass Paralympics eine tolle Veranstaltung sind, dass da tolle Sportler sind, dass das genau wie ja, Olympia die Sportler gleiche Leistungen bringen.
52%, wir haben schon die Umfrage, die wir vorhin immer wieder benannt haben und zitiert haben, angesprochen, möchten der Bevölkerung hierzulande mehr Berichte über paralympischen Sport, über Behindertensport. Was lesen Sie daraus, Herr Blandy?
Ja, dass man das umsetzen muss. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es ja auch in der Gesellschaft gefordert wird, dass es auch gut ankommt. Und ich glaube, wir befinden uns ja auch auf einem guten Weg. Also man darf jetzt nicht dazu neigen zu sagen, ja, das reicht jetzt noch nicht, sondern ich würde eher sagen, man muss das positiv angehen und sagen, das, was wir jetzt schon haben, ist schon mal gut, das kann man ausbauen. Man kann sich ja auch, wie Annika gerade gesagt hat, Großbritannien als Vorbild nehmen oder auch andere Länder, wo das Ganze schon noch deutlich höher und deutlich weiter ist von der Berichterstattung. Aber ich glaube, mit den Athleten und Athletinnen, die wir jetzt haben, kann man schon sagen, dass sich das gut umsetzen lässt.
Jetzt steht ja am 2. April in ganz naher Zukunft ein Inklusionsfußballspiel gegen die Auswahlmannschaft FC Bundestag an, Herr Bräucher. Ich glaube, Sie sind als Coach auf der Trainerbank mit involviert in Berlin. Warum Fußball? Warum setzen sich nicht einfach mal alle in einen Rollstuhl und spielen Rollstuhlbasketball zusammen?
Also das hat Symbolcharakter, weil wir unseren parlamentarischen Abend in Berlin haben und der Deutsche Olympische Sportbund sehr viele Inklusionsprojekte vorantreibt. Und da es eben eine Fußballmannschaft im Deutschen Bundestag gibt und keine Rollstuhlbasketballmannschaft, spielen dort die Abgeordneten gegen eine Mannschaft aus DOSB und DBS und SOD.
Special Olympics Deutschland.
Unter der Special Olympics Deutschland und Deutscher Behindertensportverband und Gehörlosensportverband. Das heißt, in unserer Mannschaft sind Menschen mit Prothesen dabei, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und auch Menschen ohne Einschränkungen. Und geleitet wird das von einem gehörlosen Schiedsrichter, der auch sehr bekannt ist und der in einer schon höherklassigen Liga auch im Regelsportbetrieb pfeift. Und da werden wir zeigen, was wir alles unsere Leute können. Und meine B-Lizenz liegt sehr lange zurück. Aber zum Brüllen und in die richtigen Lücken reinzulaufen, glaube ich, wird es noch reichen. Und wir freuen uns darauf und vor allen Dingen auch auf die Öffentlichkeit, die dadurch entsteht und Leute, oha, sagen, wie Bundestag, Inklusion. Da erinnere ich denn eben dran, dass da auch die Abgeordneten mitspielen, die im Parlament beschlossen haben, dass der Sport mehr Geld bekommt.
Das war das Sportgespräch mit der Fragestellung, ist Inklusion im Sport eine Illusion? Einblicke gegeben haben die Rollstuhlbasketballerin und Paraleichtathletin Annika Zeyen und der Rennrollstuhlfahrer Alassane Baldé sowie der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne auch mal nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport oder als Podcast abonnieren bei Ihren jeweiligen Podcast-Anbietern.